ARD.
Niemand darf glauben, dass er solche Staatsverschwörungen im stillen Kämmerlein planen kann, ohne dass der Staat dagegen vorgeht.
Diese Terrorbande hegte militante Umsturzpläne, wollte Abgeordnete töten und legte dafür Waffenarsenale an.
Der Aktenbestand mit diesen über 800 Leitsordnern sprengt sicherlich die Dimension eines üblichen, auch eines Staatsschutzverfahrens.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Dezember 2022. Ein älterer Herr mit einem bräunlichen karierten Sakko, einem Halstuch und zurückgekämmtem grauen Haar wird von der Polizei abgeführt. Klischee jetzt, aber so vom optischen Eindruck her sieht er ein bisschen so aus, als wäre er so wegen Steuerhinterziehung oder sowas angeklagt. Macht zumindest so einen piekfeinen, wohlhabenden Eindruck. Hat sogar auch einen Adelstitel. Aber es geht um den gewaltsamen Umsturz der bestehenden staatlichen Ordnung. Dieser Mann wollte neues Staatsoberhaupt in Deutschland werden, und zwar nicht durch freie Wahlen.
Neben diesem Mann namens Heinrich XIII., Prinz Reuß, wurden an diesem Tag, dem 7. Dezember 2022, noch viele andere Mitglieder aus der sogenannten Reichsbürgerszene verhaftet. Sie sollen gemeinsam geplant haben, gewaltsam in den Bundestag einzudringen, Abgeordnete festzunehmen und das bestehende System zu stürzen, auch wenn sie dafür Menschen töten müssen. Juristisch lauten die Vorwürfe gegen sie unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Da drohen bis zu 10 Jahre Haft.
Und weil so viele Leute an diesen Plänen beteiligt waren, gibt es gleich 3 Prozesse. 2 davon laufen schon, in Stuttgart und in Frankfurt. Und heute hat der 3. in München begonnen.
Wir gucken heute in den News Junkies darauf, wer genau die Personen sind, die da jetzt vor Gericht stehen, wie groß ihre Rolle in der Gruppe um Prinz Reuß war. Und wir sprechen auch mit unserem ARD-Terrorismus-Experten darüber, was in diesen Prozessen alles noch ans Licht kommen könnte.
Wir sind Bruno Dietl und Gina Toneik und heute ist Dienstag, der 18. Juni. Wie gerne wühlt ihr euch durch extrem große Berge von Akten? Also so richtig, richtig große.
Ja, geht so.
Wenn es euch auch so geht, dann freut euch, dass andere gerade für euch die Prozesse gegen diese Reichsbürgergruppe führen. Denn dieser Komplex ist so groß, dass es gleich 3 Prozesse gibt. Und der Gerichtssprecher vom Oberlandesgericht in München, wo der Prozess heute gestartet ist, Laurent Lafleur, der sagt, es ist trotzdem noch sehr wild.
Der Umfang dieses Verfahrens ist sicherlich ungewöhnlich. Der Aktenbestand mit diesen über 800 Leitsordnern sprengt sicherlich die Dimension eines üblichen, auch eines Staatsschutzverfahrens.
800 Ordner, das sind mehr als 60 Meter. Also wenn man die jetzt mal alle nebeneinander aufreiht.
Ist sehr heftig, auch wenn die in München große Prozesse gewohnt sind. Die hatten da am Oberlandesgericht schon den NSU-Prozess. Übrigens im selben Raum, Saal 101. Aber dieses ist jetzt auch nochmal eines der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. In allen 3 Prozessen zusammen sind 26 Leute angeklagt.
Und das wiederum ist auch nur der harte Kern dieser Gruppe um Prinz Reuß. Da sind nochmal um die 50 Leute, gegen die auch noch ermittelt wird, die aber jetzt seit der Razzia damals nicht in Untersuchungshaft waren und noch darauf warten, was mit ihnen passiert. Vor 2 Wochen gab es auch noch Razzien in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein. Da haben 700 Beamte Wohnungen, alte Munitionsanlagen, Bunker und einen Hof durchsucht. Da ging es um eine Frau und einen Mann, die langjährige Weggefährten von einem der jetzt Angeklagten sein sollen und ihm ein Auto zur Verfügung gestellt haben sollen.
Es wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern, bis da alles aufgearbeitet ist. Für diesen Prozess sind jetzt erstmal 55 Verhandlungstage angesetzt, bis Januar. Und in Stuttgart und Frankfurt laufen ja eben auch schon die beiden anderen Prozesse. Bevor wir jetzt nochmal genauer auf diesen Prozess jetzt in München gucken und was wir davon erwarten können, schauen wir aber einmal noch auf ganz frische Reichsbürgerzahlen aus dem neuen Verfassungsschutzbericht.
Den haben Innenministerin Nancy Faeser und Verfassungsschutzchef Haldenwang heute Vormittag in Berlin vorgestellt. Und da gibt es auch eine neue Einschätzung dazu, wie viele Menschen in Deutschland der Reichsbürgerszene zugerechnet werden oder sich den sogenannten Selbstverwaltern zurechnen. Und das sind mehr geworden. 25.000 schätzen die Behörden. Letztes Jahr waren es noch 23.000, also ein Zuwachs um 2.000 Leute.
Also man kann jetzt eher nicht sagen, dass dieser große Fall jetzt, die Zerschlagung dieser Gruppe um den Prinzen Reuß, die Leute jetzt großartig abgeschreckt hätte.
Naja, doch schon, aber eben nur auf den ersten Blick. Wir lassen uns das gleich auch nochmal von unserem ARD-Terrorismus-Experten einordnen. Es ist auch weiterhin so, dass der Verfassungsschutz rund 1/10 der Mitglieder dieser Reichsbürgerszene als gewaltbereit einstuft. Da geht es um 2.500 Leute. Und viele von denen hätten eine hohe Affinität zu Waffen. 360 von ihnen wurde die waffenrechtliche Erlaubnis komplett entzogen oder sie haben sie freiwillig zurückgegeben.
Genau diese Waffen machen eben diese Szene so gefährlich und die Prozesse gegen sie auch so wichtig. Denn bei der Reichsbürgerideologie geht es darum, Deutschland und seine bestehende demokratische Ordnung abzulehnen. Und diese Leute wünschen sich lieber das Kaiserreich zurück.
Wir haben über diesen dritten Prozess gegen die Reichsbürgergruppe um Prinz Royce mit Holger Schmidt gesprochen. Er ist ARD-Terrorismusexperte und von Anfang an dabei. Er wusste schon von den Ermittlungen, bevor die Zelle aufgeflogen ist. Dieser dritte Prozess gegen 8 Personen, der da heute in München gestartet ist, da geht es um einen ganz bestimmten Teil der Gruppe, sagt Holger.
Also ich treffe ja immer so ein bisschen eine flapsige Unterteilung dieser drei Prozesse und sage, in Stuttgart, das sind die Militärs, gegen die verhandelt wird. Das sind die, die eine Art neue Sicherheitsstruktur für das vermeintlich bevorstehende Kaiserreich basteln sollten. In Frankfurt, da sitzt die politische Führung vor Gericht, und in München, da wird es dann schwierig, da muss man dann schon sehr flapsig werden und sagen, da sitzen die Irren, oder ein bisschen gemäßigter ausgedrückt nenne ich es die Esoterik-Gruppe, denn die Menschen, die dort vor Gericht stehen, ein Teil dieser Menschen, die hatten wirklich so etwas wie eine kosmische Bedeutung für die Gruppe. Nicht komisch, das irgendwie auch, sondern kosmisch, einfach dadurch, dass zum Beispiel 2 Personen dort angeklagt sind, die explizite Hellseher für die Gruppe sein wollten.
Ja, das ist ja wirklich so eine Sache, da schluckt man erstmal und denkt, Moment, aber das meinen die tatsächlich ernst? Es gibt ja auch, Astrologie spielte da auch eine große Rolle.
Ja, das meinen die aus Sicht des Generalbundesanwaltes sehr ernst. Und auch alles, was ich so über die Ermittlungen höre, was da so auch ausgesagt worden ist und was man an objektiven Hinweisen gefunden hat, das spricht wirklich dafür, dass in dieser Gruppe sehr seltsame astrologische und verschwörungstheoretische Vorstellungen herrschten. Dass man glaubte, die Sterne würden offenbaren, wann es Zeit für den Umsturz ist. Dass man fest überzeugt war, dass man aus irgendwelchen interstellaren Konstellationen etwas ableiten kann, und dass dann auch zum Beispiel der Moment, als die Queen gestorben ist, das fiel genau in die Zeit, in der die Gruppe in ihren Vorbereitungen war und die Ermittlungsbehörden auch schon dran waren. Dann hat man intensiv diskutiert, ob der Tod der Queen jetzt ein kosmisches Zeichen sei und alles Weitere den Zusammenbruch quasi der westlichen Welt einleiten würde. Und eine der angeklagten Frauen in München, die hatte wirklich die offizielle Gabe, hier quasi als astrologische Beraterin zur Verfügung zu stehen, so sehen es die Ermittler. Und zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Malsak Winkemann und hatte dort, so haben es die Ermittlungen ergeben, wirklich nur den Auftrag, die Bundestagsabgeordnete in astrologischen Fragen zu beraten. Da steht man ratlos davor, aber mein Eindruck ist, die meinten das alle ernst.
Aber welche Rolle spielen dann diese Leute im Gesamtkomplex dieser drei Prozesse? Also das klingt jetzt so ein bisschen so, ja, tun wir mal ab im dritten, das sind dann die Kosmischen, die so ein bisschen irren.
Mein Eindruck ist, dass die Gruppe sich immer wieder an unterschiedlichen Orten, jedenfalls der Kern der Gruppe, getroffen hat, unter anderem auf einem Jagdschloss des Prinzen Reuß, dass man dann sich entsprechend überlegt hat, wie wird das künftige Deutsche Reich aussehen, dass man Ministeriumsposten vergeben hat. Da sollten beispielsweise 2 der Angeklagten jetzt im Verfahren ab heute vor dem Oberlandesgericht München, die sollten das Ministerium für Transkommunikation leiten, und dass man in diesen Gesprächen so eine Mischung aus dem Umsturzplan und den ideologischen Überlegungen gemacht hat, wie man dann künftig weitermachen will. Und da war für diese Gruppe um Prinz Reuß die Transkommunikation, also letztlich die Kontaktaufnahme mit dem Außerirdischen, eine feste Größe. Steht man ratlos davor. Und übrigens sollte es auch eine Art Medizinministerium geben, geleitet von einer Fachärztin für Innere Medizin aus Niedersachsen, die eigentlich bis zur Festnahme eine, so nach meinem Eindruck, gut gehende Hausarztpraxis betrieben hat mit super Homepage und wo man wirklich denkt, hey, das ist alles tippitoppi hier, da gehe ich hin. Und in ihrer Freizeit ist diese Frau dann zur Gruppe Reuß gegangen, so sagen die Ermittler, hat dort Vorträge gehalten, wie die Corona-Impfung das Gehirn manipuliert und verändert, und war dann eben als künftige, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, Gesundheitsministerin im Deutschen Reich vorgesehen. Hat große Teile ihres Vermögens in die Gruppe gebuttert und sitzt seitdem jetzt in Untersuchungshaft, muss sich ab heute vor dem Oberlandesgericht München verantworten, und hinter den Kulissen mit der Ärztekammer wird darüber geredet, ob so jemand eigentlich jemals noch eine Zulassung als Ärztin haben kann.
Eine weitere Figur in diesem Prozess ist jetzt auch Christian W. aus Sachsen, und der hat nach MDR-Informationen diese Ermittlung gegen die Gruppe Prinz Reuß insgesamt ja auch ins Rollen gebracht. Wieso?
Das ist etwas, das erzählen wir im Grunde, seit die Gruppe aufgeflogen ist, dass die Verbindung folgendermaßen gewesen ist. Ermittlungsbehörden unterschiedlicher Bundesländer Bundesländer und des Bundes haben ermittelt in einem aus ihrer Sicht ziemlich großen Reichsbürgerfall, wo es um die Entführung von Karl Lauterbach gehen sollte und auch eine Art Umsturzplan mit Anschlägen auf die Stromversorgung. Und man war in den Sicherheitsbehörden der Meinung, man ist da einer ziemlich großen Sache auf der Spur. Und im Rahmen dieser Ermittlungen hat man dann auch festgestellt, dass diese Gruppe, die aktuell auch vor dem Oberlandesgericht Koblenz vor Gericht steht wegen dieser Vorwürfe, dass die eben Kontakt mit Christian W. aufnimmt. Und man hat sich dafür interessiert, wer ist denn dieser Christian W. und was macht er denn so? Und hat dann festgestellt, dass der ja selber zu irgendeiner seltsamen Gruppe gehört. Und so, genau so sind die Ermittler auf die Gruppe Reuß gekommen und haben dann nach einigen Wochen Ermittlungen festgestellt, es ist eigentlich genau umgekehrt. Nicht die Lauterbach-Entführung ist der große Plan, der ist vergleichsweise klein. Das, was wir jetzt hier über Christian W. entdeckt haben, das ist ja eigentlich noch viel größer. Und das war die Geburtsstunde des Ermittlungsverfahrens gegen Prinz Reuß. So in der Gesamtkonstruktion ist Christian W., glaube ich, nicht die allergrößte Figur in dieser Gruppe, aber er ist definitiv die Figur, über die die Ermittlungen begonnen haben.
Verstehe ich das richtig? Das ist quasi zufällig aufgeflogen, diese Gruppe Prinz Reuß?
Das ist zufällig aufgeflogen, aber sagen wir mal, eigentlich jede polizeiliche Ermittlung oder jede Untersuchung des Verfassungsschutzes beginnt ja irgendwo, wenn man so will, auf eine gewisse Weise zufällig, beziehungsweise an irgendeinem Punkt, wo man irgendeinen Hinweis bekommt. Das ist ja selten so, hat es zwar in einem Fall im Rechtsterrorismus auch schon gegeben, dass eine Gruppe quasi auf YouTube postet, wir sind jetzt hier als terroristische Vereinigung unterwegs und suchen Mitglieder, hat es ernsthaft gegeben, die waren ein bisschen naiv, die Jungs, aber eigentlich ist es ja immer irgendwo ein kleiner Hinweis, wo irgendetwas losgeht und wo man dann an einem Faden zieht und dann feststellt, das Ding wird größer und größer und hier ist etwas dran. Und bei Prinz Reuß, wenn man da diesen Nullmoment quasi suchen will, dann wäre das tatsächlich die Erkenntnis, dass der Christian W. da drin steckt.
Schauen wir vielleicht einmal, wir haben eben gehört, dass diese Leute teilweise wirklich sehr krude Ideen im Kopf haben. Aber es war ja nicht nur das, sondern sie hatten dazu ja auch noch Zugang zu Waffen. Das ist ja eben das Gefährliche an der Situation. Was traut man denen denn zu? Inwieweit hätten die diesen esoterisch angehauchten Staat wirklich durchzwingen können oder wie weit wären sie dafür gegangen?
Also vielleicht diese erste Frage mal ganz deutlich und ganz klar vorneweg. Nach meinem Eindruck war die Gruppe zu jedem Zeitpunkt Millionen von Kilometern von einem erfolgreichen Staatsstreich entfernt. Das Ding hatte niemals, nie eine Chance, mit all dem, was man sich so ausgedacht hat, irgendwie Realität zu werden. Aber die Gruppe hat sich in ihrer Vorstellung davon, was man machen könnte, ja konkrete Pläne überlegt. Zum Beispiel das Reichstagsgebäude, also den Deutschen Bundestag anzugreifen, gewaltsam. Zum Beispiel sich einzelne Politiker vorzunehmen. Und diese Versuche, die hat man nach meinem Eindruck schon wirklich sehr ernsthaft geplant mit Leuten, die militärische Ausbildung hatten, die teilweise legal Waffen besessen haben, teilweise legal sehr viele Waffen und sehr viel Munition besessen haben und die an illegale Waffen drangekommen sind und auch Soldaten, von denen man immer erhofft hat, dass wenn es mal losgeht, dass sie dann wissen, wo man in Kasernen wirklich in ganz großem Stil an Waffen kommen kann. Und auch wenn ich fest überzeugt bin, dass das quasi als politischer Umsturz niemals funktioniert hätte, so möchte ich mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die mit ihren Waffen wirklich in Richtung Bundestag marschiert wären und es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei des Bundestages, mit den anderen Polizeikräften, die im Regierungsviertel sind, wenn es da zu einer Auseinandersetzung, zu einer Schießerei, zu einem Überfall, zu was auch immer gekommen wäre, das hätte schon ziemlich gruselig und blutig werden können und diese Gefahr für alle Beteiligten, die sehe ich als ganz real an in dieser Gruppe. Dass dann politisch wirklich alle glauben, in dieser doch etwas drolligen Figur des Prinzen Reuß ein neues Staatsoberhaupt zu sehen oder dass die Mehrheit der Bevölkerung es für erstrebenswert hält, ein Kaiserreich wiederzubekommen, in dem es übrigens keine Gleichberechtigung, kein Frauenwahlrecht und diese Dinge gab, das halte ich doch wirklich eher für Fantasiewünsche der Gruppe.
Was können wir denn jetzt von diesem Prozess erwarten? Wie haben sich die Angeklagten im Vorfeld verhalten? Werden wir da jetzt noch viele Details erfahren? Ist die Sache vielleicht noch viel größer, als wir bis jetzt wissen?
Na, ich glaube, es wird sehr interessant für die Feinschmecker an diesem Prozess zu sehen, wie sich die Angeklagten verhalten, weil die beiden Prozesse, die in Stuttgart und Frankfurt schon laufen, etwas bemerkt, was, glaube ich, auch in München passieren wird, dass nämlich ein Teil der Angeklagten doch relativ beeindruckt ist von dem, was passiert ist, also wie groß dieser Polizeieinsatz war, wie hoch die Straferwartung ist, wie umfangreich die Ermittlungsakten sind und eine ganze Reihe von Angeklagten fängt an, auf die eine oder andere Weise mit den Ermittlungsbehörden zu reden. Immer so auf der Ebene, ja, wir haben uns da getroffen, ja, die sind alle zusammengekommen, aber wir haben das ja nie ernst gemeint und wir haben nie geglaubt, dass es klappt Aber so Stück für Stück räumen einige der Angeklagten doch sehr viel von dem ein, was die Ermittlungsbehörden vorwerfen. Und andere schweigen eisern. Und ich glaube, dass die Frage, wie das gruppendynamisch läuft und wer dann anfängt, wann wen zu belasten, wer wie weit aussagt, wer möglicherweise auch, man sagt, im Strafverfahren abgetrennt wird, also einen eigenen Prozess bekommt, der dann möglicherweise schneller zu Ende geht, weil jemand geständig ist, das wird für Feinschmecker wie mich interessant. Ich glaube, für die große Öffentlichkeit kommen keine großen Überraschungen mehr. Die meisten Dinge in dieser bizarren Welt, die wissen wir und die lassen uns trotzdem immer wieder den Kopf schütteln. Und dann wird eben unter dem Strich sein, wie lange die Hardliner in diesem Verfahren schweigen bzw. das Verfahren laufen lassen oder stören und wie lange dann die Verfahren ohne die Leute, die möglicherweise etwas einräumen, dann dauern werden. Und das kann schon monatelang gehen.
Jetzt hast du gerade gesagt, da gibt es Beschuldigte, die sehr beeindruckt, ob der staatlichen Reaktion sind, die es jetzt auf diese Pläne gab, weil sie so tief in die Ideologie verstrickt waren, oder warum sind die so beeindruckt von der Reaktion darauf?
Das wüssten wir alle erst dann, wenn mal bei uns morgens um 7 das SEK reingerumpelt ist und uns auf den Boden gelegt und dann nach Karlsruhe geflogen hat. Ich glaube, dass das schon, ich sehe das immer nur von der anderen Seite, wenn ich dann als Reporter am Bundesgerichtshof stehe und du siehst, wie die Hubschrauber ankommen, wie die Leute vorgefahren werden und du denkst, die haben heute Morgen noch im Bett gelegen und geschlafen. Ich glaube schon, dass das nachhaltig einen Eindruck auf jemand macht, der ansonsten der Meinung war, dass er hier gerade Horoskope legt für ein besseres Deutschland und sich nicht klar gemacht hat, dass hier 15 Jahre Haft drohen für das, was er tut. Und auch jemand, ich habe vorhin von der Ärztin aus Niedersachsen erzählt, die hat nach meinem Eindruck wirklich bis unmittelbar vor der Festnahme ein ganz normales Leben gehabt, im Sinne von, ich gehe in die Praxis, ich behandle meine Patienten, ich mache meine Abrechnung und dann gehe ich zum Prinzen aufs Schloss und plane den Umsturz. Und plötzlich bist du das alles los, sitzt seit Monaten in Haft und stellst fest, dass eigentlich deine ganze Existenz dahin ist, dass das etwas mit dir tut und dass du dann unter Umständen anfängst zu überlegen, wie komme ich jetzt hier kostengünstig raus, im Sinne von, gebe ich es jetzt vielleicht einfach zu, und auf der anderen Seite ja aber irgendwelche inneren Vorstellungen hast, die dich dazu gebracht haben, das System zu bekämpfen, in dem du lebst. Das ist ein Zwiespalt, der, glaube ich, etwas mit den Menschen tut, und das ist eine Dynamik, die in Strafverfahren grundsätzlich ganz häufig zu beobachten ist.
Jetzt gucken wir ganz kurz noch auf den Verfassungsschutzbericht, der da heute rausgekommen ist, zumindest auch die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität, die da kam vor ein paar Tagen, und da gibt es einen deutlichen Rückgang bei der Gewalt von Seiten der Reichsbürger aus diesem Milieu. Deine Einschätzung, weil der Ermittlungsdruck so sehr zugenommen hat, gibt es da jetzt eine gewisse Angst quasi vor dem Staat? Zieht man sich noch mehr zurück? Was ist da passiert jetzt?
Zweifellos durch die unterschiedlichen Strafverfahren. Wir hatten ja das Verfahren rund um Lauterbach schon angesprochen. Jetzt haben wir die drei Verfahren rund um Prinz Reuß und haben auch gesagt, diese Gruppe ist eigentlich noch viel größer. Und damit sind schon sehr viele von den Hardcore-Akteuren dieser Szene im Augenblick unter einem Ermittlungsdruck. Und das führt nach meinem Eindruck auch zu dem Rückgang der Zahlen. Und die restliche Szene hat verstanden, dass da mit einer unglaublichen Entschlossenheit vorgegangen wird und in einem Maß, das man früher so nicht kannte. Und das hat nach meinem Eindruck eine Verunsicherung in der Szene hervorgerufen. Trotzdem müssen wir uns gar keine Illusion machen. Das sind immer noch Tausende, die diese Vorstellungen haben in Deutschland, dass eigentlich die Bundesrepublik gar nicht legitim ist, dass es eigentlich immer noch das Kaiserreich gibt. Trotzdem denke ich, dass die Verunsicherung durch die Prozesse, die im Augenblick laufen, groß ist und dass das den Rückgang erklärt. Diese guten Gedanken sind damit aber keinesfalls aus der Welt.
Wir bleiben bei den Reichsbürgern, aber machen noch einen kurzen Exkurs zu einem Thema, was, finde ich, bisher total unter dem Radar läuft. Denn wir haben vorhin gehört, laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht sind es rund 25.000 Leute in der Reichsbürger- und Selbstverwalterszene. Und viele davon haben natürlich auch Kinder. Wie ist das, wenn Leute den deutschen Staat und seine Institutionen gar nicht anerkennen? Wie wachsen dann diese Kinder auf?
Teilweise regelrecht versteckt. Denn es gibt Fälle, in denen Eltern ihre Kinder einfach gar nicht anmelden. Die haben dann keine Geburtsurkunde und existieren offiziell nicht. Das geht zum Beispiel nach einer Hausgeburt. Und wenn dann kein Krankenhaus was mitbekommt, muss man ja auch den Antrag nicht stellen. Wir hören jetzt hier eine Mutter aus Thüringen, die auf einem YouTube-Kanal von einer großen Reichsbürgergruppe namens Königreich Deutschland davon erzählt.
6 Jahre lang wollte keiner diese Geburtsurkunde sehen. Und das ist schon erstaunlich, denke ich mal, ne? Und insofern konnte sie mega frei aufwachsen. Wir mussten zu keiner Untersuchung, weil sobald wir sie angemeldet hätten, hätten wir auch zu jeder Untersuchung gehen müssen.
Diese ganzen Untersuchungen, also regelmäßig medizinisch durchchecken lassen, ob das Kind gesund ist, das wollen die nicht, das lehnen die ab.
Und es geht ja weiter. Also wer offiziell nicht existiert, muss auch nicht zur Schule gehen. Das heißt, diese Kinder müssen theoretisch keinen Kontakt zur Außenwelt haben und werden dann natürlich komplett indoktriniert. So lange, bis es dann eben auffällt. Also im Fall der Mutter, die wir eben gehört haben zum Beispiel, da haben Medienberichten zufolge Nachbarn die Behörden irgendwann darüber informiert, dass dieses Kind existiert. Es ist nicht ganz klar, wie viele solcher Fälle es gibt. Stefan Kramer vom Thüringer Verfassungsschutz, der hat dem Bayerischen Rundfunk zum Beispiel gesagt, dass er da jetzt keine konkreten Zahlen hat.
Uns sind einige, ich würde sagen im unteren zweistelligen Bereich, Personen und Familien bekannt in Thüringen, wo auch die Indoktrination der Kinder eine Rolle spielt. Selbst wenn es nur zwei Kinder wären, wäre es für mich ein nennenswertes Problem.
Der Verfassungsschutz aus anderen Bundesländern hat auch gesagt, wir haben hier vereinzelte Fälle oder wir wissen es nicht so ganz genau, kann aber sein. Also ist vielleicht im Moment noch eher ein kleineres Phänomen, denn die Szene wächst ja gerade auch erst und viele Kinder wurden halt schon geboren, bevor sich ihre Eltern da angeschlossen haben. Aber ist vielleicht was, was die Behörden in den nächsten Jahren mehr im Auge haben werden.
Reichsbürger sind nur eine Bedrohung für unsere Sicherheit. Da gibt es ja auch noch gewaltbereite Rechtsextremisten, Islamisten und auch den Linksextremismus und ausländische Geheimdienste, die versuchen, Politiker bei uns zu beeinflussen. Wie läuft eigentlich dann die Arbeit von Geheimdiensten ab? Wie geht's im Verfassungsschutz oder im BND zu? Das könnt ihr hören im Podcast Dark Matters mit Eva-Maria Lemke und den beiden ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Den haben wir ja auch gerade hier schon gehört.
Die ersten beiden Staffeln von Dark Matters, die findet ihr schon in der ARD-Audiothek. Und falls ihr sehnsüchtig auf neue Folgen wartet, keine Sorge, die sind gerade in Arbeit.
Die News-Junkies kommen schon morgen mit einer neuen Folge wieder.
Ein
Gina
Glück.
Thon, Eik und Bruno Dietl verabschieden sich.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.